es ja faszinierend, was der Emmanuel Macron gemacht hat mit F1 in Frankreich. Die größte Startup-Umgebung der Welt, wo Startups sich treffen können, austauschen können, engagieren können. Und da frage ich mich, warum haben wir das nicht?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Und wenn ihr uns erreichen möchtet, dann geht das unter sotechdeutschland@ntv.de. Und heute ist es mal ein bisschen anders bei uns. Es ist bei uns etwa 15.30 Uhr, ein bisschen später, also nachmittags in Deutschland. Und jetzt sagen wir guten Morgen ins Silicon Valley zu Sven Rattjen. Hallo Sven.
Guten Morgen nach Deutschland. Guten Morgen Frauke, guten Morgen Andreas.
Schön, dass du für uns Zeit hast. Vor allem in dieser Corona-Zeit ist es nochmal super spannend, mit jemandem aus dem Silicon Valley zu sprechen, zumal das Silicon Valley bei uns häufig Thema ist. Sven, du warst mal bei Maxter, bei AMD, Fujitsu, Siemens Deutschland und bist dann irgendwann dem Ruf von Western Digital gefolgt, eben ins Silicon Valley. Western Digital ist ein bekannter Hersteller von Festplatten. Wie lange bist du denn jetzt schon drüben?
Ich bin ja seit dem 1. April 2015, also jetzt knapp 5 Jahre, bin ich jetzt im Silicon Valley.
Wenn du da so bist, man hört ja von, es gibt ja einige Namen, auch Deutsche, die dort sind. Trifft man sich da unter den deutschen Managern so immer mal zum Käffchen oder sieht man sich quasi gar nicht?
Das ist schon, also nach einer Zeit lang, sagen wir, nachdem man einigermaßen gesettelt ist, was ein bisschen dauert, circa 1 bis 2 Jahre, bis man sich hier, sag ich mal, zurechtfindet im Valley, dann bildet sich sozusagen eine starke deutsche Gruppe. Und ich habe hier viele deutsche Freunde, die auch von amerikanischen Unternehmen entsendet worden sind oder umgezogen sind sogar, mit denen man sich hier im Silicon Valley trifft. Da gibt es ein Ludwigs German Table, das ist so ein bayerisches Bierhaus sozusagen. Und die haben hervorragendes bayerisches Bier und bayerisches Essen, wo man sich an und dann trifft.
Beruhigend, dass du noch ein bisschen deutsche Tradition noch da drüben hast. Aber wenn man sich das noch mal so ein bisschen vorstellt, Silicon Valley ist ja wirklich berühmt seit einigen Jahren. Trifft man da auch mal einen Mark Zuckerberg, rennt er da über die Straße? Oder ist das mehr so ein kreatives Chaos mit ganz vielen jungen Techies, die dann zu Google, Facebook und Co. strömen, um da auf dem Campus zu arbeiten?
Also persönlich habe ich den Mark Zuckerberg noch nicht gesehen. Der lebt in Palo Alto, man weiß auch, wo er lebt, in einer, sage ich mal, einer offenen Gegend sozusagen, wo man auch vorbeifahren kann. Aber sonst sieht man die teilweise in Palo Alto oder Mountain View, sieht man bekannte Gesichter, sei es von Google oder von Apple. Wenn man weiter hochgeht nach Redwood City, sieht man teilweise auch Leute halt von YouTube beziehungsweise halt auch von Sony oder halt Oracle, die aus dem Fernsehen beziehungsweise aus den Medien bekannt sind. Aber das, ich muss sagen, das interessiert eigentlich keinen, weil es sind auch coole Leute. Alle freuen sich darauf, Innovation zu treiben und entsprechend neue Themen an den Markt zu bringen. Und das ist nichts Besonderes, würde ich sagen.
Ich glaube, du bist nicht, fangen wir mal anders an. Viele reden immer sehr begeistert vom Silicon Valley, ne? Vorbildfunktion und was nicht alles. Ich glaube, du bist da in manchen Punkten ein bisschen kritischer, wenn ich das richtig mich in Erinnerung habe. Wir haben uns ja häufiger getroffen auf Messen und auch gelesen. Es ist nicht alles Sonnenschein da drüben, ne? Also die Gegensätze sind doch sehr groß. Und wie würdest du das einschätzen? Vorbildfunktion Silicon Valley, sollte man da nur auf die Wirtschaft gucken oder sollte es auch ein Gesamtbild geben, was man da haben muss?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Andreas. Und das ist etwas, wo ich auch immer sehr intensive und auch kontroverse Diskussionen mit Kollegen oder auch anderen Amerikanern hier habe. Ich bin davon überzeugt, von einer gesellschaftlichen Verantwortung, dass die deutsche soziale Marktwirtschaft eines der stärksten Errungenschaften ist, die es auf der Welt gibt, wo der Ausgleich der verschiedensten Partner der Wirtschaft entsprechend gewährleistet ist. Im Silicon Valley hast du halt aufgrund dieser enormen Innovationskraft, dieser Geschwindigkeit der Innovation und des Marktes, des Heimatmarktes USA, wenn ich das mal so nennen darf, und damit der globalen Skalierbarkeit den Dollar absolut immer im Vordergrund. Und du siehst das hier im Valley mit den Hauspreisen, du siehst das mit den Einkommensverhältnissen, die wirklich mit Deutschland bzw. Europa überhaupt nicht vergleichbar sind. Und du siehst das in einer, ich würde sagen, speziell für deutsche Verhältnisse, verrotteten Infrastruktur der Straßen und anderer öffentlicher Einrichtungen, die einfach konträr sind zu dem, dass hier halt die größte Dichte mit der Milliardäre der Welt ist. Und ich denke einfach, dass diese Balance der sozialen Marktwirtschaft hilft, eine Gesellschaft langfristig besser nach vorne zu bringen und die Kluft zwischen Arm und Reich auszugleichen. Und da bin ich sehr kritisch halt, weil man sieht es halt in Palo Alto, West Palo Alto, wenn ich das mal so sagen darf, ist mit einer der reichsten Zip-Codes. Atherton ist der reichste Zip-Code hier im Valley, mit einer der reichsten in den USA. Und da geht man nach East Palo Alto rüber, sprich einmal über die 101. Da muss man abends vorsichtig sein. Da kann man nicht mal eben so über die Straße laufen, das geht nicht. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden Vierteln sozusagen ist eine 10-spurige Autobahn. Mhm. Und ich glaube einfach, dass Europa da, Deutschland im Speziellen, einen wesentlichen Vorteil hat durch diesen Ausgleich der Sozialparteien. Und ich sehe auch hier, dass Kalifornien Europa als Beispiel sieht und sich auch dahin entwickeln wird. Es kommt jetzt die Universal Healthcare, ist jetzt im Parlament gewesen in Kalifornien, dass jeder also wirklich das Anrecht auf eine Krankenversicherung hat. Das, was wir kennen von seit Bismarck in Deutschland, haben wir ja diese Sozialversicherung. Da denkt jetzt Kalifornien drüber nach. Und wenn das hier einmal umgesetzt wird in Kalifornien, dann wird das auch in die anderen Bundesstaaten gehen und auch dort eine Veränderung herbeiführen. Aber es ist, wenn man das hier sieht, das ist verhältnismäßig, mietenmäßig oder immobilientechnisch ist man Silicon Valley dreifach München. Und ihr kennt die Preise in München. Das ist schon sehr sportlich für deutsche Verhältnisse. Und das ist hier, ist hier genauso.
Das sind ja schon ziemliche Extreme, die du da jetzt so umreißt. Ich meine, haben wir in Teilen vielleicht in Deutschland auch Schere arm reich, aber ist das was, ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland nicht innovativ ist, aber gerade in den letzten Jahren, was so die Tech-Themen angeht, dann haben wir uns in Europa und in Deutschland ja schon schwerer getan. Ist das dann was in den USA, dass da mehr in manchen Regionen Innovation mehr erzwungen wird, dass die Leute eben, um den American Dream zu leben, sich dann automatisch kreativer werden und dann haben es halt ein paar kluge Köpfe geschafft in diesen Tech-Themen, so weit nach vorne zu kommen. Ist das dann so ein anderes Umfeld, dass man kreativer ist im Vergleich zu hier?
Frauke, da hast du gesagt, davon bin ich auch überzeugt. Aufgrund dieser nicht vorhandenen Strukturen und dieser Ausgeglichenheit ist der Klügere gewinnt. Und das beste Beispiel für mich sind Uber und Airbnb. Taxis in der Fläche kannst du in Silicon Valley nicht managen. Wenn ihr in Köln oder in Berlin unterwegs seid, hebst du die Hand, kommt die Möglichkeit, dass ein Taxi gerade vorbeifährt, ist relativ hoch. Das hast du hier nicht. Das gleiche ist für Hotels. Gibt es in der Form und Qualität im Valley nicht. Und die haben meistens exorbitante Preise. Und über diesen Mangel an Taxis, über diesen Mangel an der Mobilität, über diesen Mangel an Unterkunft, über diesen Mangel an bezahlbaren Möglichkeiten und hohen Mieten bzw. Hauspreisen haben sich diese beiden Innovationskonzepte Uber und Airbnb entwickelt, die dadurch dann halt über den Kapitalmarkt und die Risikofreudigkeit der Amerikaner, die ich einzigartig finde und einfach auch inspirierend, hat sich halt dieser Markt entwickelt, oder diese Marken entwickelt, die die Welt aufgerollt haben. Ja. Und das hast du halt in Europa nicht. Und ich denke, das hängt auch viel, viel damit zusammen, dass Deutschland hat eine gute Start-up-Szene, die sich selber immer sehr, sehr gut promotet. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das von der Regierung auch wie France One, F1 in Frankreich vom Emmanuel Macron massiv gepusht wird und dort entsprechend andere Möglichkeiten aufgesetzt werden. Das, ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach, vielleicht ist unsere, vielleicht sind die Regierenden, das bitte nicht falsch verstehen, noch zu analog.
Ja, das ist ja eure Regierung auch in großen Teilen noch, zumindest die Behörden. Ich meine, solange die Wirtschaft digital ist, kann man das ja verknusen. Ich meine, du warst ja auch glaube ich, eine Zeit lang in München unterwegs. Und bist ja auch wahrscheinlich regelmäßig auch mal hier. Wie siehst du da die Entwicklung? Es gibt ja den Münchner Hotspot in der Universität dort. Es gibt hier Aachen viel. Einige Regionen und Hotspots in Deutschland, wo einiges passiert ist inzwischen. Siehst du da einen Angleich oder auch eine Andersentwicklung? Wie siehst du das da?
Ich sehe das schon, dass wir in speziell im Großraum München, auch im Biotech-Umfeld, das hat sich ja gerade auch wieder gezeigt, dann Großraum Aachen, dann Berlin, das als speziell im Bereich App Development eine wirklich große und neue Konzepte große Rolle spielt. Da kommt was, da ist was in Bewegung. Und die Frage ist halt, und das ist jetzt halt die Komplexität dahinter, ist halt, wie schnell bekomme ich das Kapital und ist die Risikofreudigkeit dahinter etwas zu skalieren. Und in den USA kannst du aufgrund dieses Marktes von 350 Millionen Menschen und der englischen Sprache hast du relativ schnell eine Skalierbarkeit gegeben. Das heißt, für Investoren, die investieren wollen, einen schnellen Exit haben wollen, ist das gegebenenfalls schneller möglich, als wenn du in Europa eine abskalieren willst oder eine Möglichkeit skalieren willst. Und ich denke auch, dass wir von der Grundlagenforschung her gesehen wirklich sehr gut unterwegs sind. Und das auf die Straße zu bringen, in die relativ schnelle Vermarktbarkeit, das sehe ich halt leider nicht so, wie jetzt zum Beispiel, wir sprechen hier heute über ein Videokonferenzsystem einer US-Firma. Sowas hätte sich auch in Deutschland entwickeln können oder in Europa.
Das ist echt was wir häufig hören, dass das so der Schwachpunkt am Ende ist. Und jetzt ist ja auch durch Corona, sagen alle, Deutschland hat einen Schub in der Digitalisierung bekommen und wir freuen uns halt alle, dass wir auf einmal Videokonferenzen machen können. Das ist ja jetzt auch noch nicht Digitalisierung am Ende. Aber wie schaut man denn im Silicon Valley auf Deutschland? Jetzt mal nicht nur du aus deiner Sicht, sondern so die Leute, die da leben.
Man sieht Deutschland, also der Respekt vor Deutschland, wie gerade die Krise gemanagt wird, das ist einzigartig. Also egal, mit wem ich hier spreche, bekommt man immer ein so Thumbs up für irgendwie, wie Deutschland das merkt, das managt. Und wie die Merkel das entsprechend auch koordiniert, das wirklich, das sind alle einfach, sagen die nur, sowas hätten wir auch gerne. Und mit der Konsequenz auch, mit der Organisationsfähigkeit, der Geschwindigkeit, die ganze Infrastruktur der Bundesrepublik das Thema angegangen ist. Das können viele Menschen hier gar nicht begreifen, weil das ist für die unvorstellbar. Und deshalb haben wir einen sehr, sehr guten Ruf und viele Unternehmen auch aus dem Silicon Valley investieren in Deutschland oder kaufen halt Startups im Forschungsbereich, die gerade aus dem Forschungsbereich rauskommen, weil die Grundlagenforschung für neue Themen sehr, sehr gut ist. Auch wir als Firma sind in Deutschland sehr aktiv und suchen immer wieder an den Universitäten in den jeweiligen Rändern der Bereiche, wo die Unternehmen bzw. die Startups sind, beteiligen wir uns da. Und das macht schon eine Menge Spaß. Das kann man schon sagen. Aber der Schritt dann, die Vermarktung davon in der Aggressivität und der Skalierung zu treiben, dass man mal auch das Risiko eingeht in der Form von, ich komme jetzt wieder auf diese Firma zurück, über die wir gerade das Videoconferencing machen, ja. Es gibt einen Marktbeherrscher einen Marktführer in dem Sinne und hat trotzdem jemand die Möglichkeit gesehen, ein neues Produkt zu definieren und anscheinend funktioniert es. Das hätte auch in Deutschland passieren können. Und so etwas wünsche ich mir. Es gibt sicherlich Berlin, gibt es einige. Beispiel Zalando ist ja ein gutes Beispiel, die es ja wirklich etabliert haben. Und auch aus dem Mut heraus von den Investoren heraus. Und das wünsche ich mir halt mehr. Und ich finde es halt faszinierend, was da Emmanuel Macron gemacht hat mit F1 in Frankreich. Die größte Startup-Umgebung der Welt, wo Startups sich treffen können, austauschen können, engagieren können. Und da frage ich mich, warum haben wir das nicht?
Ja, das haben wir ja mit Messen, Witz und Brezels oder andere Sachen. Aber reicht denn das? Liegt es denn nur in Anführungsstrichen am Geld? Wir hatten ja Celonis, eine große Finanzierungsrunde, die mussten sich das Geld in London holen oder in New York, ja, um dann in den Milliardenbereich zu kommen von der Bewertung her. Das mag ja daran hapern. Das Geld ist ja international, Geld ist global, also das kriege ich überall. Das kann ja nicht das Problem sein. Es ist ja dann das Problem, den Markt zu erschließen oder gleich groß zu denken. Muss man als Startup immer gleich, ja, da muss ich halt europäisch denken, weil das ist mein Markt oder Wo liegt da der Fehler meistens?
Ich denke wirklich, dass dieser sofortige Ansatz der Globalisierung und der schnellen Skalierung ist der wichtige Ansatz. Und da gibt es ja verschiedenste Beispiele. Ja. Aktuell, was ja sehr auch stark geworden ist, habt ihr wahrscheinlich auch gehört, in Deutschland ist diese Social Media App TikTok aus China von Tencent. Ja. Die hat sich ja skaliert in einer Geschwindigkeit global, das hat ja niemand mit gerechnet. Und ja. Ist aus einer gewissen, Konsumentenschicht hat sie das entwickelt und ist dann halt von einem Land basically ins nächste Land gegangen. So diese Art und Weise, ein Produkt zu entwickeln und dann das über verschiedene Mechanismen halt global zu skalieren in kürzester Zeit, das hat, ich sag mal, jetzt außer der Klassiker halt SAP, kenne ich, für mich ist jetzt keine oder so sichtbar, wenn man jetzt über Telefone nachdenkt, wo halt das meiste des Lebens mittlerweile stattfindet, kenne ich halt keine.
Bei TikTok ist ja auch interessant, dass ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwer hat mal erzählt von einer Mutter, die gedacht hat, ja, ist doch toll, wenn meine Tochter TikTok nimmt, und dann ganz entsetzt war, als ihr dann jemand gesagt hat, das sei ja ein chinesisches Produkt, weil die sich gar nicht vorstellen konnte, dass sowas ja aus China kommen könnte.
Ja, China ist, ich würde sagen, es gibt China und dann den Rest der Welt in Form der Digitalisierung. Und ich bin sehr viel in China, also vor Corona-Zeiten bin ich sehr regelmäßig in China, 3 bis 4 Mal im Jahr. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, ist das eine Faszination mit natürlich verschiedenen Facetten, aber eine Faszination mit dem, wie die Digitalisierung dieses Land innerhalb von 30 Jahren umgekrempelt hat.
Dann würdest du auch sagen, dass China das Silicon Valley abgehängt hat?
Ich würde sagen, dass China in Form nicht abgehängt hat, weil die Freiheit und die Kreativität bekommst du nur in einem demokratischen Verhältnis versus gelenkter Wirtschaft. Davon bin ich fest überzeugt, weil du musst anders denken, wenn du gewisse Prozesse oder Apps entwickelst oder Geschäftsthemen angehst. Da musst du Freiheit im Kopf haben. Da musst du Kreativität im Kopf haben und auch um die Ecke denken. TikTok ist sicherlich ein gutes Beispiel. Das ist eine Kreativität aus China, und das die App läuft ja, ist wirklich Wahnsinn. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, dass China, speziell Shenzhen, also Nähe von Hongkong, zum Silicon Valley in vielen Bereichen, speziell Artificial Intelligence, aufgeschlossen hat.
Wir hatten letztens einen Gast, der hat prophezeit, jetzt mit Corona, jetzt können wir ja mal ein bisschen über Corona-Krise und so auch ein bisschen sprechen, der behauptet hat oder vermutet hat, Silicon Valley wird zurückfallen. Also wir werden es nicht überholen, sondern Silicon Valley wird zurückbleiben nach der Corona-Krise, andere werden aufholen. Also dass die Bedeutung des Silicon Valley nicht mehr so groß sein wird wie vorher. Könntest du das ähnlich sehen? Also dass wir dann doch versuchen werden, jetzt radikal nach vorne zu gehen in der Frage der Digitalisierung und damit aufholen vielleicht auch?
Ich denke, dass das Thema Digitalisierung für Europa in vielen Bereichen das Thema ist erledigt. Und das stellt sich jetzt schon daraus heraus, dass als es darum ging, diese Covid-19-Tracing-App zu definieren, da ging es ja auch um Aspekte einer zentralen Speicherung der Daten, einer dezentralen, anonymisierten Speicherung der Daten. Sind viele einzelne Staaten ja auch, wollten sogenannte Insellösungen bauen, selber für sich heraus auch diese entwickeln. Und können eigentlich nur mit Google bzw. Apple zusammenarbeiten, um entsprechend die App, die sie brauchen und die Qualität auch, in der sie verfügbar sein muss, entsprechend an den Markt zu bringen. Und das ist etwas, das zeigt für mich ganz einfach, dass amerikanische Konzerne in der Infrastruktur bzw. in der App-Delivery und Distribution dafür nötig sind, dass wir eine App an unsere Einwohner sozusagen zur Verfügung stellen, damit wir das Tracing bekommen. Und das ist das ist nicht meiner Meinung nach nicht mehr einholbar. Da gibt es zwei Systeme, würde ich sagen, da gibt es einmal die USA mit ihren Strukturen und dann gibt es China, das Intranet im Internet ist sozusagen, wo teilweise Funktionen halt verfügbar sind außerhalb von China, teilweise nicht. Und da bin ich der Meinung, das haben wir. Das können wir gar nicht in der Qualität, auch in der Geschwindigkeit mit der Innovation, die hier gegeben ist im Valley und anderswo aufhalten. Deine Frage zu beantworten zum Thema Silicon Valley, die sind wieder gechallenged und zwar, ich glaube, sie sind noch nie so gechallenged worden wie bisher. Ich denke auch speziell aus China heraus, Shenzhen ist sicherlich einer der großen Punkte, wo sich das Silicon Valley neu erfinden muss. Die werden sich neu erfinden, weil einfach der Innovationsdruck so groß ist und sie dadurch in der Lage sind, relativ schnell auch radikal in andere Wege zu gehen. Und da ist ein gutes Beispiel für mich auch immer wieder, ist Microsoft, als sie den radikalen Schwenk vor circa 10 Jahren gemacht haben, Cloud First. Und die haben sich komplett neu erfunden. Und das in einer Geschwindigkeit mit einem Konzern aus einer sehr stark marktbeherrschenden Position heraus. Man kann nicht nur sagen, Satya Nadella hat da einen hervorragenden Job gemacht. Und diese Kraft dieser Veränderung, die wird hier immer bleiben, weil die Leute einfach so innovationsfreudig sind.
Ja, wir hatten auch mit der Sabine Bendig, der Deutschlandchefin von Microsoft, gesprochen. Und die hat eigentlich auch in jedem dritten Satz das Wort Unternehmenskultur und Kultur irgendwie genannt und das immer mit Digitalisierung und diesem Change da bei denen verknüpft. Aber um nochmal auf die Tracing-App zu kommen, beziehungsweise auf das, was das mit Apple und Google für uns bedeutet. Ich meine, ob das jetzt amerikanische Unternehmen sind oder nicht, aber heißt das dann, wir müssen uns jetzt immer mit denen gutstellen und dann hoffen, dass die alles so machen, dass das datenschutzkonform ist und die dann nicht am Ende noch Geld mitverdienen wollen? Ist man dann am Ende wirklich so abhängig oder muss man sich dann andere Lösungen überlegen und den Leuten ein anderes Gerät an die Hand geben, damit sie, keine Ahnung, in ein Armband, damit sie irgendwie ein Warnlicht bekommen, wenn sie mit irgendjemandem in Kontakt waren oder so. Muss man sich da so abhängig machen?
Da bin ich absolut bei dir, Frauke. Wir müssen ganz klarstellen, was unsere Werte sind, was die Kultur von dem Kontinent Europa ist, von den einzelnen Ländern. Die müssen ganz klar definiert sein und an diese muss sich jedes Unternehmen auch halten. Und da müssen wir als EU-Kommission, die ich da federführend sehe, weil ich hoffe nicht, dass es Insellösungen gibt, dann hat man nämlich wieder keine Skalierbarkeit in dem Sinne, dass man dadurch in der Lage ist, entsprechend den Konzernen sozusagen eine ganz klare Richtlinie zu geben, wie sie sich zu verhalten haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Deutschland bzw. Europa über neue Themen, die wahrscheinlich noch definiert werden müssen, auch andere Punkte setzen kann weltweit, wo wir halt einzigartig sind. Und die Vielfalt, die wir in Europa haben, die verschiedenen Sprachen, die Kulturen, diese immense Komplexität dahinter, das ist ein immenser Wettbewerbsvorteil für global agierende Unternehmen, die halt einen sehr starken großen Heimatmarkt haben mit nur einer Sprache. Sei es jetzt China oder USA als Beispiel, wo man halt wesentlich eine Sprache spricht. Und aber was das ist und was jetzt die Grund ist, ist es Biotech, ja, ist es Nanotechnologie. Sind es diese Themen, wo wir sagen, da setzen wir Akzente, die so stark sind, dass wir dort die Marktführerschaft weltweit bekommen können und auch langfristig festigen können. Das ist etwas, was ich hoffe, dass Europa schaffen wird.
Welche Bereiche würdest du da noch sehen? Vielleicht, wir sind ja, glaube ich, Robotik relativ stark, gerade da München die Ecke,
KI. Ja, und Robotics, so. Robotics, KI, ja, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, hoffe ich, dass wir dort Fuß fassen können. Ich sehe da schon, also University of Toronto ist ja einer der weltweiten Schwerpunkte in Artificial Intelligence, hätte auch in Deutschland sein können, ja, als Beispiel. Das ganze Thema Artificial Intelligence ist in China wesentlich stärker verbreitet. Ich würde fast sagen, die sind einige Jahre voraus gegenüber dem Rest der Welt. Die haben natürlich auch in den Bereich investiert aus vielen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Aber die Möglichkeit in der Nanotechnologie, Biotechnologie, Robotics, ja, das ganze Thema Auto, ja, sei es jetzt elektrisch oder Thema Mobilität, Elektrik, andere Formen der Antriebsarten, Sharing und so weiter. Das sind Themen, wo ich glaube, dass da werden wir Akzente setzen. Da sind die deutschen Märkte und Produkte stark genug weltweit. Und sie müssen halt diesen radikalen Schritt aus dem Analogen in das Digitale halt finden, und um die Kunden der Zukunft halt entsprechend gewinnen zu können. Und da ist jetzt, da ist nicht nur die USA im Benchmark in einigen Bereichen, sondern auch in China. Es gibt viele in China, über 60 Automarken mittlerweile. Und man sieht da teilweise Fahrzeuge auf der Straße, die Namen bzw. die Form sind teilweise sogar vergleichbar mit europäischen Fahrzeugen. Aber die Innovationskraft, die muss schneller an den Markt kommen mit einem Aspekt als erstes, und das ist digital first. User Experience first. Und da ist sicherlich auch in, da müssen wir mehr machen in Europa.
Wie hast du dich denn jetzt in den letzten 5 Jahren, wenn du jetzt seit 5 Jahren in den USA bist, im Silicon Valley, wie hast du deine Art zu arbeiten, zu denken verändert? Was ist da abgefärbt?
Die Geschwindigkeit einer Innovation und die damit verbundene sofortige Skalierung. Das ist für mich so der Kernpunkt eigentlich, dass du Themen aus dem sozusagen aus der Idee heraus in die Skizzierung, in die Planungsphase, Umsetzung, du kannst das extrem schnell umsetzen. Und du startest da hauptsächlich halt in den USA als erstes, weil es der Heimatmarkt ist und man das Produkt bzw. die Services entsprechend testen kann. Und dann gehst du halt in die massive Skalierung weltweit innerhalb von 12 bis 18 Monaten kannst du halt Produkte halt vermarkten. Und das ist schon gewaltig. Und das ist sicherlich etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat und wo ich jedes Mal immer wieder versuche, okay, wie kann ich etwas finden, was mich in die Möglichkeit versetzt, in die Skalierung zu gehen in einer schnellen Art und Weise. Das andere, was für mich sehr stark prägend ist, ist, dass ich im Prinzip alles nur noch über ein Telefon mache und über ein Mobiltelefon und über eine App. Und dass das eigentlich das Zentrum ist der Kommunikation, wie man mit einem Kunden arbeitet, wie man mit einem Produkt oder einem Service vorstellt und wie ein möglicher Kunde halt mit dir als Unternehmen agiert. Und es ist im Prinzip alles per App. Und das ist in der Produktentwicklung, da muss man als erstes immer drüber nachdenken, wie man das sicherstellen kann. Weil die Möglichkeit der Distribution der App ist über so viele Milliarden von Endgeräten so gewaltig, dass man da entsprechend die Möglichkeit hat der Skalierung.
Ihr seid jetzt global agierendes Unternehmen sowieso, ihr seid groß, ihr habt da schon Strukturen und Erfahrungen. Was redest du denn dann so einem deutschen Startup, was jetzt vielleicht ein geiles Produkt hat und ja, skalieren, skalieren, skalieren. Wenn man das so hört, das Schlagwort an sich nett, aber Europa ist schwierig, mehr viele, viele Sprachen, Welt noch schwieriger. Wie soll so ein kleines Startup jetzt mal ganz schnell ganz groß denken? Also da was gibst du da für Ratschläge? Was würdest du sagen?
Du, das ist manchmal ist es wirklich Glück. Das ist eine gute Frage, Andreas. Und wenn man sieht, wie Uber gestartet hat an der Konferenz in Las Vegas, war das, glaube ich. Ja, Las Vegas. Da haben die eine Konferenz gesponsert und weil die Leute nicht, die haben Gäste dazu nicht zu bekommen, den Service zu nutzen. Und da haben die eine Konferenz gesponsert und haben Vouchers ausgegeben, das mal halt über die zu testen. Und dann haben die über diesen Event kam dann auf einmal, ups, da ist was, und hat sich das viral entwickelt. Das gleiche war mit Airbnb. Das hat sich auch entwickelt, weil für eine Konferenz hier irgendwie in San Francisco gab es keine entsprechenden Hotelbetten und hat sich das daraus entwickelt. Das waren teilweise sind das wirklich Zufälle oder halt Glück, die dazu geführt haben. Ich kann nur sagen, immer wieder versuchen, sofort wenn das Produkt es ermöglicht, als Beispiel nehme ich jetzt wieder halt diese Videoconferencing-Software, die wir sie jetzt nutzen, die ist über die Plattform von Apple und Google sofort global verfügbar und distribuierbar. Und gleiche auch wie Social Media Dienste, wie zum Beispiel das TikTok, was wir eben besprochen haben. Und darüber eine Möglichkeit zu finden, ein unique Feature zu haben, was welches viral gehen kann. Und wenn das einmal viral ist und sich dann verbreitet über die Masse, die hat man den entsprechenden prozentualen Anteil der Nutzer, die einem dann gegebenenfalls oder hoffentlich halt den Push geben. Und man muss konstant ausprobieren. Das ist, da gibt es keine goldene Regel für Test-Fail.
Wenn ich noch einhaken darf, das ist ja, das bringst du mich so auf eine Idee, wenn ich das so überlege. Wir hatten schon öfter ja so Katastrophen, Hochwasser. Da wurden immer wieder mal so in kleineren regionalen Szenen Apps entwickelt, wie kann man es schnell helfen. Dann wurden so Hilfe zur Selbsthilfe, dann wurden da Apps schnell programmiert, da wurde über WhatsApp-Gruppen. Ja, das wurde jetzt alles schon wieder neu erfunden. Ne? In der Corona-Krise auf einmal hat man die helfenden Fahrdienste und sowas alles wieder neu entwickelt. Ne? Vermutlich meinst du das, wenn man jetzt schon regional so ein Problem gelöst hat, kann man es ja auch national auf derselben Art lösen und skalieren oder europäisch dann.
Ne? Absolut. Deshalb, also es muss europäisch sein und ich kann ja nachvollziehen, dass die einzelnen Staaten in Europa sagen, ich möchte meine abhaben, weil ich möchte das in Deutschland tracen. Aber wenn ich jetzt als Beispiel mal, ich lebe in Saarbrücken und da ist die französische Grenze direkt um die Ecke, ja, oder in Freiburg, da ist die französische oder die Schweizer Grenze direkt um die Ecke und man fährt über die Grenze und dann funktioniert die Tracing-App nicht, weil die französische App mit der deutschen App nicht spricht, da frage ich mich, wie das funktionieren soll, dass man eine vernünftige Tracing-App entsprechend aufsetzt. Das heißt, regional, ja, wenn es regionale Möglichkeiten gibt, die skalieren, aber dann nicht an der Grenze aufhören, und weil man halt vielleicht die Sprache nicht spricht oder die Möglichkeiten dort nicht sieht.
Ich meine, das klingt ja logisch, aber wieso funktioniert das denn nicht? Also ich meine, wir haben ja, sehen ja schon an anderen Beispielen hier bei uns mit dem Föderalismus, dann gehst du 5 Meter über eine Grenze und auf einmal ist vielleicht da der eine Laden zu, da der nächste auf, und das mag ja alles irgendwie seine Richtigkeit haben, ist natürlich schwer zu verkaufen, aber gerade beim Thema Digitalisierung ist es natürlich irgendwie fatal, wenn man dann nicht vernünftig an einen Strang zieht, und das muss ja eigentlich was sein, was einen auch einleuchtet. Glaubst du, wir kommen da nochmal hin, dass wir das hinkriegen?
Ja, ich glaube erstmal, dass der Föderalismus grundsätzlich gut ist, weil du zentral meiner Meinung nach nicht auf regionale Unterschiede eingehen kannst. Und das sieht man auch am besten hier in den USA. Was die Federal Government in DC entscheidet, das mag anders sein als in Nevada oder in Neumexiko oder in Kalifornien. Und die haben, ich würde nicht sagen, dass sie einen Föderalismus haben, aber die Bundesstaaten sind hier auch relativ unabhängig. Die Möglichkeit der Einfachheit ist hier, ist halt, dass die es ist eine Sprache. Ja, es ist Englisch, die wird landesweit gesprochen, und dadurch hast du halt die Möglichkeit der Skalierung einer App oder eines Services in einer relativ großen Geschwindigkeit, weil du eine Plattform hast in einer Sprache. Und die Leute denken auch so, speziell hier auch hier im Silicon Valley, dass man das entsprechend sofort in die Skalierung bringen kann. Und ist das auch in Deutschland gegeben, beziehungsweise sieht das auch die Politik runtergebrochen auf die Region? Ja, als Beispiel ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wenn der an die Tracing-App denkt, denkt er an die Grenzregionen, dass in den Grenzregionen, die vorhanden sind in seinem Land, dass dort entsprechend sichergestellt werden muss, dass die App in Baden-Württemberg mit den Apps in der Schweiz und in Frankreich kommuniziert, seamlessly, dass die Daten ausgetauscht werden können, anonymisiert, um damit entsprechend das Tracing zu gewährleisten. Und ich denke, diese Sichtweise, die ist noch nicht angekommen.
Hast du, wir sprachen ja vorhin kurz noch über das Silicon Valley und Zukunft. Wie die Zukunft siehst, im Consumer-Bereich gebe ich dir sicher recht, da haben wir keine Chance mehr. Aber wir haben ja relativ viel Mittelstand, sehr viel Mittelstand, Maschinenbau etc. Siehst du nicht da die großen Chancen, wenn wir hier netzwerken und anfangen zusammenzuarbeiten und die neuen Technologien wie Blockchain, KI dort unterzubringen, dass uns da keiner was vormachen kann eigentlich? Denn Silicon Valley fehlt der Maschinenbau, den haben die dort nicht, ne? Also wie sagte der Günther Schuh uns, Elon Musk hätte dort nie ein Werk aufgebaut, wenn es nicht deutsche Zulieferer gäbe, die ihm das geliefert hätten. Also das hätte er da nie hingekriegt, seine Werke dort aufzubauen in den USA. Also das ist doch noch unsere Chance, oder? Die wir haben.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Und ich sehe auch den Mittelstand als den Rückgrat der deutschen Gesellschaft und auch der sozialen Marktwirtschaft, weil die halt regional oder halt auch lokal den Ausgleich der Sozialpartner entsprechend mehr bewerkstelligen als viele andere. Und das ist auch hier die Tesla-Fabrik hier in Fremont, die ist von mir zu Hause knapp 20 Minuten entfernt. Und ich kenne auch einige Leute, die dort arbeiten, die sind alle aus Deutschland, ja, aus der Nähe von München oder aus der Nähe von Stuttgart. Und das ist schon faszinierend, was die in dem Umfeld machen. Und daher glaube ich auch, dass der Mittelstand einiges bewegen kann. Die Frage ist jetzt für den Mittelstand, ist, wie schnell können sie halt die Digitalisierung, die jetzt kommen wird, also sprich Industrie 4.0, wie das so schön bezeichnet wird, wie schnell können das umsetzen? Wie schnell können sie Produkte, die vollkommen vernetzt sind, die sie verkaufen, an den Markt bringen, wo sie konstant Informationen haben, Daten haben, die das Produkt besser machen, oder wo sie sehen, wann ein Produkt, das sie verkauft haben, vermarktet werden muss. Wie sehen die zukünftigen Vertriebsmodelle aus für solche Geräte, die sich gegebenenfalls über Artificial Intelligence in den nächsten 10 Jahren gegebenenfalls sogar zu einem Bereich vielleicht sogar selber helfen können, wenn sie sehen, dass Softwareproblematiken oder Abstimmigkeiten in Form der Produktionsgeräte nicht vorhanden ist, dass sie sich wieder selbst justieren. Das Thema voranzutreiben, immer losgelöst, also jetzt losgelöst von dem, wir stecken Dinge zusammen, und da sind wir ja sehr, sehr gut drin, wir können ja Autos bauen, das kann ja kein anderer in der Welt so gut wie Deutschland. Da sind wir hervorragend, wir stecken diese Autos zusammen, die einzelnen Bauteile, aber der Nutzer verändert sich, weil der Nutzer guckt ja nicht mehr so sehr, sehr auf das Auto, sondern er denkt über die Mobilität nach. Und wie bekomme ich in der Mobilität den Service auf ein Mobiltelefon, der so digitalisiert ist, dass die Einfachheit halber, die der Nutzer haben möchte, gewährleistet ist. Und das muss der Mittelstand jetzt vorantreiben. Das ist eine immense Aufgabe, die aufgrund von der Markt macht sicherlich von amerikanischen oder auch asiatischen Unternehmen von der Politik begleitet werden muss über die nächsten 10, 15 Jahre, um halt die Möglichkeit zu gewährleisten, dass in der Industrie 4.0 Deutschland weiter eine hervorragende Stellung hat in der Welt.
Du hast jetzt 5 Jahre Silicon Valley hinter dir, hast natürlich den Deutschland-Vergleich. Wo möchtest du jetzt lieber leben oder anders gefragt, kommst du wieder zurück?
da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber, weil der Andreas sagt es ja auch schon am Anfang, dass ich da immer also mit einem sehr realistischen Auge auf Silicon Valley schaue und auch Europa von den Werten und der Kultur der Gesellschaft halt extrem schätze. Ich werde irgendwann zurückkommen nach Europa, auf jeden Fall. Das ist eine Frage von wann, das hab ich im Moment noch nicht geplant. Ich könnte mir aber auch nochmal vorstellen, einfach nochmal, um nochmal ein anderes Gefühl zu bekommen, wo sich die Welt hin entwickelt, nochmal nach China zu gehen, ein paar Jahre, um einfach das zu sehen, wie sich da die Gesellschaft verändert, welche Möglichkeiten es da in der Digitalisierung gibt, weil ich denke einfach, dass die gegenüber dem Rest der Welt Minimum 2 bis 3 Jahre voraus sind. Und auf jeden Fall, ich werde nach Europa zurückkommen, das steht ohne Frage fest.
Ja, letzte Frage. Ja. Mhm. Wir haben immer eine letzte Frage an unseren Gast. Schulnote für seinen Fachbereich in dem Fall. Ja, in dem Fall würde ich fast sagen, du bist ja im Silicon Valley. Es geht ein bisschen der Vorteil vom Silicon, wie weit Deutschland da ist, das ähnlich zu machen, gut zu machen, zu Netzwerken, zu pushen, Themen hochzubringen. Wie denkst du, wie weit sind wir weg? Welche Schulnote würdest du uns da geben in Deutschland?
Also 1 bis 6, ne? Sehr gut bis ungenügend.
Deutschland im Vergleich zu Silicon Valley?
Note, also wenn du jetzt bewerten müsstest, wie gut sind wir da? Also wenn du jetzt Silicon Valley betrachtest, wie ihr Themen umsetzt, wie schnell ihr seid, Skalierung, Netzwerken an sich ja auch, das ist ja auch ein Asset. Wie weit sind wir, wie weit haben wir uns verändert? Wir haben uns ja verändert, das haben wir ja festgestellt, diverse Hotspots. Was fehlt noch und was würdest du sagen, welche Noten haben wir da jetzt?
Ich denke, dass wir, also ich würde uns eine 3 plus geben, weil wir in vielen bahnbrechenden oder Grundlagentechnologien wirklich hervorragende Themen machen. Und eines der Beispiele ist ja auch aus München kommend Augmented Reality. das, was ja mittlerweile auch auf Mobiltelefonen, bei Apple ja auch in der AR-Kit eine Basistechnologie ist, die kommt aus Deutschland. Die hat ein Unternehmen, ein Freund von mir aus München entwickelt und hat die halt, ist jetzt Basistechnologie innerhalb der neuen Apple-Telefone. Also die jetzt seit einigen Jahren schon. Und das zeigt, dass wir können das. Und um es global aber dann entsprechend portieren zu können über sogenannte Ökosysteme, die halt wichtiger und wichtiger und wichtiger werden in der Digitalisierung, brauchen wir halt globale Plattformen oder brauchen wir globale Plattformen. Und das ist sicherlich der Fall. Das ist halt amerikanische bzw. chinesische Unternehmen. Also 3+. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen European Champion haben. Es gibt sicherlich Spotify, das ist ein European Champion, der global eine Bedeutung hat in Form von Reach und Ecosystem Level. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch mehr Unternehmen finden, die in dem Umfeld halt die Skalierung global bewerkstelligen können.
Also ein bisschen Luft noch nach oben.
Ja. Vielen Dank.
Da ist Luft nach oben und man muss immer positiv sehen. Ja? Ich sehe das immer sehr, sehr gut. Wir lieben es uns ja immer, alles negativ zu sehen oder, sage ich mal, immer einen Grundsatz der Kritik zu sehen, sofort, bevor man eine Chance in einem Thema sieht. Und das einfach mit der Chance sehen, als erstes im Mindset, das ist der erste Schritt.
Ja, vielen Dank, Sven Rottin.
Dankeschön.
Und einen schönen Tag.
Danke euch. Gruß nach Deutschland.
Ja, super. Danke dir.
Danke.